ARD.
Keiner will den Krieg. So beteuern es Israel und Iran, aber nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Südlibanon und den 180 iranischen Raketen auf Israel droht die ganze Region in eine Lage zu schlittern, in der es unkontrollierbar werden könnte. Ist der Krieg im Nahen Osten noch zu stoppen, Frau Baerbock? Fragen wir heute die Bundesaußenministerin. Und später in der Sendung die beiden Nahostexperten Daniel Gerlach und Guido Steinberg. Wie schön, dass Sie zu Hause und dass Sie hier im Studio dabei sind. Herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Morgen hat Ihre Tochter Geburtstag. Das heißt, die Erinnerung an den 7. Oktober könnte bei Ihnen auf ganz besondere Weise aufkommen. Wie ist das für Sie?
Ja, da zeigt sich wieder, wie das eigene private Glück und die unglaublichen Krisen und das Leid in der Welt für mich in meiner Arbeit als Außenministerin so eng beieinander liegen. Aber zugleich hat es mir auch noch mal deutlich gemacht, was das für die Menschen in Israel bedeutet hat. An diesem Wochenende vor einem Jahr, ja, sind wir zu Hause aufgewacht, wie alle Menschen auf dieser Welt, haben gedacht, es steht ein ganz normales Wochenende vor der Tür. Wir wollten eigentlich Geburtstag feiern und dann kamen so über den Vormittag, über den Tag diese Nachrichten herein. Und dann war ich sehr, sehr schnell auch im Auswärtigen Amt zu Krisengesprächen.
Wie haben Sie das dann Ihrer Tochter erklärt, was passiert ist und dass Sie los müssen?
Ja, es war die größere Tochter, die konnte es schon ein bisschen besser verstehen. Aber was ich gerade sagen wollte, ist dieses aus dem ganz normalen Alltag herausgerissen. Mhm. Das konnte ich ihr danach auch und auch vielen anderen erklären, was der 7. Oktober eigentlich bedeutet hat. Man steht auf, man frühstückt, man denkt, jetzt kommt so ein normaler Tag. Und so ging es ja den Menschen auch in Israel. Da haben Jugendliche, junge Menschen auf einem Festival gefeiert. Andere sind ins Wochenende gefahren. Ein Vater, den ich kurz danach dann getroffen habe, als ich unmittelbar danach nach Israel gereist bin, der hat dann zu mir gesagt, als wir uns sahen, Frau Baerbock, versprechen Sie mir eins, nicht als Außenministerin, sondern als Mutter. Freuen Sie sich niemals, dass Ihre Kinder zu einem Großelternwochenende fahren, weil er das zu seinen Kindern sagte. Und dann hat er sie erst mal für längere Zeit nicht wiedergesehen, beziehungsweise zeigte mir dann auch so ein Video, wo seine Frau und diese beiden kleinen Töchter von den Hamas-Terroristen verschleppt worden sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir, wenn wir jetzt auch die ganzen schwierigen Fragen gleich in der Sendung kommen, uns immer wieder vorstellen, was wäre das für uns, wären das unsere Töchter, die verschleppt worden sind? Was ist das Leid einer Mutter, eines Vaters? Und das versuche ich seit dem 7. Oktober als Außenministerin in meinem Amt, aber eben auch als Mutter von zwei Töchtern, die in dem Moment gerade Geburtstag feiern wollte, mir immer wieder vorzustellen, bei schwierigen Fragen eben nicht wegzuschauen, sondern immer wieder mir vorzustellen, was würde ich von der Welt erwarten? Wären das meine Kinder? Wäre das meine Familie?
Mich interessiert ein bisschen, wie Sie auch als Außenministerin damit umgehen. Sie haben die Videos schon angesprochen und Sie haben selbst erzählt, dass Sie bei dem Anschauen der Videos, die diese fürchterlichen Gräueltaten der Hamas zeigen, dass Sie da selbst auf die Stopptaste drücken mussten. Wenn Sie so geschockt sind, wie viele geschockt waren, die das gesehen haben, wie bringen Sie sich danach sozusagen wieder in die berufliche Spur, aus und mit so einem fürchterlichen Ereignis Politik machen zu müssen?
Also jeder muss ja sowieso selber entscheiden, wie er seinen Job macht, auch als Politikerin. Man definiert sich selber, was ist mir wichtig. Und also spätestens seit dem 24. Februar, dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, war für mich klar, in einer Welt, wo wir heutzutage leben, wo Außenpolitik anders ist als vor 20, 30 Jahren, wo wir über Social Media Wahrheiten eingeblendet bekommen, die sich am nächsten Tag als Fake News oder man kann auch sagen Lügen oder Kriegspropaganda herausstellen, ist es für mich so wichtig, so viel es geht, auch immer selber vor Ort zu sein, selber zu sehen. Und vielleicht wieder so einen großen Sprung, haben ja vielleicht manche mitbekommen, als ich auf einer Veranstaltung zur Grundgesetzfeier im Tipi vor dem Kanzleramt stand und es da zwei Palästinenserinnen, wobei ich weiß gar nicht, ob sie Palästinenserinnen waren, aber jedenfalls sehr emotional die Veranstaltung gestört haben und gesagt haben, das stimme gar nicht, was ich da sagen würde, das Leid. Und wenn man selber da gewesen ist, wenn man mit Angehörigen gesprochen hat, ich habe die Fotos dieser beiden Mädchen, ich habe diesen unter Schock stehenden Vater, Ehemann selber gesehen, da muss dann keiner sagen, das stimmt alles nicht. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das ist mir wichtig. Und in dieses Video, aber das möchte ich auch einmal sehr deutlich sagen, bin ich eher halb hineingefallen. Weil als ich ein paar Tage nach dem 7. Oktober nach Israel gereist bin, weil es mir wichtig war, die deutsche Solidarität zu unterstreichen, deutlich zu machen, wir stehen in diesem furchtbaren Moment nicht nur an eurer Seite, sondern wir wollen verstehen, was für eine Zäsur das bedeutet. Das war der schlimmste Angriff auf jüdisches Leben nach der Shoah. Das ist eine besondere Verantwortung für uns. Und dann waren wir das hieß War Room, und dann hat mir die israelische Armee ungefiltert diese Videos gezeigt von Hamas-Kämpfern, die so Pro-Camps heißen, die Kameras auf dem Kopf haben. Und ja, ich habe die furchtbarsten Dinge dort gesehen, die man sehen konnte. Und auch da muss man wieder entscheiden, was bedeutet das für Politik, haben Sie mich auch gefragt, in der letzten Sendung eingeblendet, dass man Tränen in den Augen hatte. Weiß gar nicht, ob das aus der Situation war. Aber da ist ja immer, wenn man nicht bereit ist, sich diesem Leid zu stellen, wie soll ich dann eine Politik machen, die sich dem Leid stellen muss, die das verstehen muss? Und deswegen ist es mir eben so wichtig, das selber zu sehen, dann einen Schritt zurückzutreten. Und das, was auch für den russischen Angriffskrieg bedeutet, es gibt Situationen, da brennt einem das Herz. Da würde man als Mensch, als Mutter einfach sagen, mach einfach, dass es Stopp ist. Aber ich bin Außenministerin, und dann in solchen Momenten, auch wenn einem das Herz brennt, einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist in diesen Momenten vielleicht das Schwierigste, aber ist meine Verantwortung für verantwortungsvolle Entscheidungen.
Kann man sich darauf vorbereiten? Sie haben den russischen Angriffskrieg angesprochen. Sie waren ja auch unter anderem in Irpin und Butscha relativ schnell nach Beginn des Kriegs und haben gesehen, welche schwersten Kriegsverbrechen die russischen Soldaten dort mit der Zivilbevölkerung verübt haben. Als Sie angetreten sind, das Amt der Außenministerin, wie haben Sie sich darauf vorbereitet, dass die Welt, die da draußen auf Sie warten würde, auch den Menschen Annalena Baerbock verändert? Kann man sich darauf vorbereiten?
Ich war ja vorher auch schon Politikerin, und ich glaube,
aber Sie haben, glaube ich, schlimme Dinge erlebt,
ja,
in Ihrer Zeit.
Aber da bin ich mir, glaube ich, immer treu geblieben. Also ich meine, das habe ich ja gerade gesagt. Jeder muss selber entscheiden, wie er seinen Job macht. Und auch als Abgeordnete des Deutschen Bundestages war es mir wichtig, für die Themen, wo ich zuständig bin, immer ganz nah dran zu sein, mich in Akten ganz tief reinzufressen, auf Deutsch gesagt. Russlandkrieg. Ich hatte ja sehr frühzeitig, als die damalige Bundesregierung die GroKo noch Nord Stream 2 unterstützt hat, das scharf kritisiert. Auch weil ich damals zum Beispiel auf der Jamal-Halbinsel gewesen bin, wo Gazprom das Gas gefördert hat. Ich war dort in Stralsund in der Nähe, wo die Gasleitung angekommen ist. Mir war immer schon wichtig, mir das genau anzuschauen, damit man eben selber weiß, was man gesehen hat. Man hört nebenbei viele Dinge.
Manchmal ist hat Sie das verändert, was Sie gesehen haben? Was würden Sie sagen?
Natürlich lässt einen das nicht kalt. Und auch das ist wieder für mich eine Art, Politik zu machen. Wenn man Dinge ausblendet, ignoriert, sich eben nicht vorstellt. Und ich glaube, das tun manche bewusst bei furchtbaren Verbrechen, die man sieht, damit man keine Emotionen zeigt, weil das die Art ist, wie man Politik machen will. Dann denkt man an was ganz anderes, an Fußball-Bundesliga oder an das Wetter, um emotional nicht drauf zu reagieren. Ich glaube, das spüren Menschen, Gesprächspartner spüren das. Und man macht auch anders Politik. Also wenn ich mir zum Beispiel einige der Äußerungen, weil Sie ja Russland gerade angesprochen haben, von einigen Politikern in Deutschland immer wieder auch natürlich anhöre, die Ukraine, ja, dann verteidigt sie sich halt nicht mehr. Vielleicht waren all diese Politiker bewusst noch nie in der Ukraine, weil sie wissen, wenn sie selber hinfahren würden, wenn sie mit Kindern, die in einem Kinderkrankenhaus von einer Rakete getroffen worden sind, oder mit einem Kind, was verschleppt worden ist von den Russen aus der Ostukraine, und das Kind einem sagt, wie bei mir in dem Fall, eine 15-Jährige, Frau Baerbock, bitte versprechen Sie mir eins. Vergessen Sie die anderen Kinder nicht, die weiterhin verschleppt sind. Geben Sie sie nicht auf. Gehen Sie nicht in eine sogenannte Frozen Conflict, wo die Kinder einfach vergessen werden. Und da treffen andere Politiker offensichtlich andere Entscheidungen, wenn man dann sagen kann, naja, gucken wir mal zu, wenn wir keine Waffen mehr liefern an die Ukraine, was passiert. Und die fahren dann aber auch nicht hin in die Kriegsgebiete und stellen sich diesem Leid.
In diesem Konflikt versucht der Kanzler jetzt nach, ich glaube, fast 2 Jahren Funkstille, oder zumindest erwägt er es wieder, mit dem russischen Präsidenten zu telefonieren. Der hat ihn jetzt sehr kalt abblitzen lassen, hat gesagt, nö, gibt's im Moment nicht zu besprechen. Warum, glauben Sie, in Ihren Augen ist das jetzt gerade ein guter Moment zu telefonieren?
Da sind der Kanzler und ich sehr eng abgestimmt. Wir haben immer wieder gemeinsam, natürlich bei den ganzen Unterstützungsmaßnahmen, uns gefragt, wann ist es wichtig, mal wieder zu sprechen. Und ich wurde auch gefragt, warum telefonieren Sie eigentlich nicht mit Herrn Lavrov? Weil es nur Sinn macht zu telefonieren, wenn man dadurch auch was erreichen kann. Entweder direkt vom russischen Präsidenten zu hören, ob er bereit ist, endlich an den Verhandlungstisch zu kommen. Und auch diejenigen, die jetzt suggerieren, wir als Europäer, wir als Deutsche, der Kanzler oder ich wäre nicht intensiv genug am Frieden interessiert. Ich meine, dass Putin noch nicht mal bereit ist, mit dem deutschen Bundeskanzler zu telefonieren, zeigt doch, dass er offensichtlich in diesem Moment keinen Millimeter über Frieden nachdenkt, sondern das tun will, was er öffentlich auch verkündet, nämlich weiterhin die Ukraine in Schutt und Asche zu legen. Und
deswegen, das heißt, was will man erreichen jetzt, wenn man mit ihm telefoniert, obwohl er gar nicht sich bewegen will? Na, was erwarten Sie von so einem Telefon?
Allein, das klingt zwar klein, aber in diesen Zeiten bedeutet Diplomatie natürlich auch immer, Schlimmeres zu verhindern. Das will man zum Beispiel erreichen. Deswegen fahre ich auch immer wieder in die Ukraine. Reden wir mit unterschiedlichen Akteuren, auch indirekt über drei Kanäle mit russischen Akteuren vor Ort, zu verhindern, dass die ganze Energieversorgung der Ukraine zerstört wird. Zwei Drittel sind schon zerstört. Und in so einem Telefonat gegenüber Putin deutlich zu machen, dass mit Blick auf die internationale Arbeit es essentiell ist, zum Beispiel auch die Chinesen in ihrem Vorschlag für Frieden als einen der wichtigen ersten Schritte dort verankert haben, dass kritische Infrastruktur nicht getroffen wird. Der Kanzler dem russischen Präsidenten deutlich gemacht. Nochmal, dass der russische Präsident noch nicht mal bereit ist, jetzt zu telefonieren, das war er ja vor einiger Zeit noch, zeigt leider, dass all das, was er immer wieder auch in Fernsehen, Interviews sagt, dass er das realisieren will. Und das zeigt eben für uns, dass wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen würden, die Ukraine, die Menschen in der Ukraine, fast 40 Millionen Menschen, die dort weiterhin leben, dass sie dieser brutalen Gewalt einfach schutzlos ausgeliefert sind. Und das können wir und das wollen wir nicht verantworten.
In der Ukraine-Unterstützung gibt es, um es vorsichtig zu formulieren, in den Details zum Teil Unterschiede zwischen Ihrer Einschätzung und in der Einschätzung des Kanzlers. Zum Beispiel, was die Erlaubnis betrifft, auch deutsche Waffen der Ukraine zu erlauben, mit deutschen Waffen auch Angriffsziele auf russischem Gebiet zu treffen. Da hat sich der Kanzler folgendermaßen in New York dazu geäußert.
Klar ist auch, dass wir bei unserer Unterstützung immer sehr fokussiert sind, was wirklich hilft und was notwendig ist. Und dass wir ein paar Entscheidungen für uns getroffen haben, die für mich sehr klar sind. Dazu gehört auch, dass Deutschland keine Aufhebung von weitreichenden Beschränkungen vornehmen wird. Das ist mit meiner persönlichen Haltung nicht vereinbar.
Frau Baerbock, bislang hat der Kanzler seine roten Linien vor allem immer damit begründet, dass er gesagt hat, es könnte eine Eskalation des Krieges geben, Deutschland könnte kriegsbeteiligt werden oder wir machen nur das, was die Verbündeten auch machen und die Partner. In diesem Fall also Erlaubnis von Waffen auch russisches Gebiet zu treffen, erwägen die Amerikaner zumindest von Fall zu Fall das der Ukraine zu erlauben. Die Franzosen haben sowieso kein Problem damit. Ist das jetzt deswegen, weil die anderen Begründungen nicht mehr zutreffen, eine neue Idee, persönliche Haltung?
Also er macht daran deutlich, und das finde ich auch richtig, weil wir eine Koalition sind und weil es unterschiedliche Partner, die Sie gerade angesprochen haben, dass wir nicht dieses anfangen, richtig oder falsch und mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Nee, aber seine persönliche Haltung, wie ist denn Ihre?
Ja, aber ich finde das nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen total wichtig, weil leider findet das ständig in der Politik und leider auch in vielen gesellschaftlichen Debatten zurzeit statt. Einfach nur, das machst du falsch und das machst du falsch. So können wir keinen Frieden in Europa schaffen, sondern gemeinsam zu schauen, wie können wir die Kräfte bündeln. Jetzt ist aber wichtig, ein Detail, es kommt so oft auf Details drauf an. Er hat gesagt, weitreichende Ziele. Weil der Kanzler und ich, aber auch die ganze Bundesregierung und auch mit allen Partnern sind uns vollkommen einig darin, und das wurde im Sommer ja deutlich gemacht, dass das Recht auf Selbstverteidigung für die Ukraine nicht bedeutet, wenn hier die Grenze ist und hier ist die Ukraine und hier ist Russland, dass die Rakete erstmal die Grenze überschritten haben muss, noch die Großstadt, wie zum Beispiel Kharkiv, wo ich auch war, getroffen haben muss. Da kann man sich nämlich gar nicht gegen schützen. Auch die beste Luftverteidigung hilft dafür.
Nee, man kann sich nur schützen, wenn man vorher schon die Rakete daran hindert, loszufliegen.
Genau. Und deswegen weitreichend.
Dagegen das heißt, ist er aber.
Nein. Er hat gesagt weitreichend. Und deswegen wurde im Sommer noch mal deutlich gemacht, auch vom deutschen Bundeskanzler, dass eben nicht gewartet werden muss, bis das Wohnhaus zerstört ist, die Rakete die Grenze überschreitet, sondern dass die vorher abgefangen oder zerstört werden. Ja,
aber gerade in Kharkiv können doch die Raketen gar nicht abgefangen werden, weil die Distanz
genau, nicht so und deswegen ist. Eben zurückzuschlagen, auch auf die Abschussbasen, die direkt hinter der Grenze sind. Ich halte es für total richtig.
Das finden Sie und der Kanzler beide richtig? Habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden?
Ja, und deswegen hat er weitreichend gesagt. Die Frage ist, wie weit, wenn wir hier jetzt Russland haben, wie weit ins Landesinneres...
Wie weit ist denn weitreichend?
Genau, und das wäre mein zweiter Punkt. Ich halte es nicht, weil ich jetzt hier nicht über unterschiedliche Positionen des Kanzlers oder mir reden wollte, sondern ich halte es total für fatal, wenn man öffentlich definiert 10, 40 oder 200 Kilometer, weil Abschreckung bedeutet doch, dass in diesem Fall bestmöglich der russische Präsident, die russische Armee glaubt, sie sollten gar nicht mehr so viele Raketen schießen, weil sie ansonsten zerstört werden
können. Das tun sie ja. Und es gibt ja Flughäfen und Abschussbasen, die sind eben etwas weiter als nur 200 Meter entfernt oder zwei bis fünf oder zehn Kilometer. Und der ukrainische Präsident möchte gerne, dass er eben auch diese Anlagen, die tief in Russland liegen, treffen kann, damit von da aus die Raketen erst gar nicht losfliegen können. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie gar nicht dagegen, aber der Kanzler schon.
Also ich bin total dagegen, dass man öffentlich diskutiert, wie weit jetzt weitreichend ist. Weil nochmal, das Ziel ist doch, dass am besten diese Raketen gar nicht abgeschossen werden oder dass Russland seine Abschussrampen immer weiter tief in sein Land hineinzieht. Dann kann nämlich nahe der Grenze gar nicht so viel getroffen werden. Es gibt dazu dann in der Definition unterschiedliche Meinungen. Die Amerikaner haben dazu unterschiedliche Meinungen und auch wir. Deswegen wurde auch von Anfang an deutlich gemacht, dass wir das bilateral die Ukraine mit den Unterstützern bilateral vereinbart, aber das nicht öffentlich diskutiert wird. Wir hatten mal diese öffentliche Diskussion und sie war fatal, insbesondere für die Unterstützung der Ukraine. Und da unser Ziel ist, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen, halte ich das für nicht hilfreich.
Sie können ja sagen, Sie wollen es nicht öffentlich diskutieren, aber der Kanzler hat jetzt in der Öffentlichkeit sehr deutlich Nein gesagt, was immer er für eine Reichweite meint. Und jetzt am kommenden Wochenende wird es einen Ukraine-Gipfel in Ramstein geben in Deutschland. Präsident Zelensky wird da sein, Joe Biden wird da sein. Und Sie sind sich sicher, dass Präsident Zelensky diese Forderung wieder stellen wird. Bleibt Deutschland dann bei diesem Nein?
Nochmal, es ist kein Nein, dass man nicht Abschussrampen zerstören darf. Die Frage ist es, wie weit es reingeht. Und es wird nicht öffentlich definiert. Die Amerikaner werden auch nicht öffentlich sagen, welche Ziele sie genau meinen. Das wäre doch auch strategisch total kontraproduktiv. Aber es gibt in Nuancen da unterschiedliche Auffassungen. Dagegen spreche ich ja gar nicht. Ich möchte nur einmal deutlich machen, dass wir hier über Fragen reden, also Krieg und Frieden, die sensibelsten Themen, die es überhaupt geben kann.
Aber das sind ja sehr, also für die Ukraine sind das sehr existenzielle Fragen. Und haben Sie nicht den Eindruck, dass die Deutschen auch ein Recht darauf haben, zu wissen, welche Waffen dort eingesetzt werden und was ihnen dort erlaubt wird oder nicht?
Ja, das haben wir doch klar definiert. Wir haben mit Blick auf Taurus, da habe ich auch eine andere Meinung, auch das ist bekannt. Aber weil man in der Koalition alle dann übereinstimmen müssen, was es an Unterstützung gibt, haben wir uns hier als Bundesrepublik Deutschland anders aufgestellt als die Amerikaner. Aber nochmal, das bedeutet doch nicht, dass das jetzt irgendwie ein Thema ist, was man den ganzen Tag rauf und runter diskutieren muss, sondern für die Ukraine ist essentiell, dass sie die bestmögliche Unterstützung bekommen. Und dann bekommen sie von den Franzosen und den Briten weitreichende Waffen. Von uns bekommen sie insbesondere Luftverteidigung. Das weiß auch die Öffentlichkeit. Deswegen ist es überhaupt gar keine Geheimniskrämerei, sondern Deutschland ist vor allen Dingen im Luftverteidigungsbereich bestmöglich aufgestellt. Hier liefern wir alles, was wir in dem Bereich liefern können. Andere Länder, dafür haben wir geworben, der Verteidigungsminister und ich, dass andere auch Patriot-Systeme, also die Systeme, die wirklich zivile Infrastruktur schützen können. Da waren zum Beispiel auch nicht alle Länder bereit, so viel zu geben wie Deutschland. Aber auch hier gilt für mich, da fange ich doch jetzt nicht an, über diese Länder herzuziehen, sondern wir müssen gemeinsam schauen, wie wir bestmöglich im Team für den Frieden die beste Unterstützung erreichen können.
Ich wollte darf ich jetzt feststellen, Sie bleiben im Gespräch mit Präsident Zelensky über die reichweitenstarken Waffen.
Im Gespräch sind wir sowieso die ganze Zeit, aber ich habe jetzt ja mehrfach gesagt, vor allen Dingen müssen wir von deutscher Unterstützung eine gemeinsame Linie als Bundesregierung in dem Fall haben. Und die Amerikaner werden ihre Unterstützung zusagen, die Franzosen, und wir werden unsere Unterstützung zusagen. Und da hat der Kanzler ja deutlich gemacht, man kann die Waffen zur Verteidigung auf Militärbasen auch nach Russland hinein nutzen. Und wie weit das geht, das definieren wir nicht öffentlich.
Haben wir verstanden. Es gibt eine kleine Fragerunde mit der Bitte, Sätze zu vervollständigen. Machen Sie das mit?
Das kommt drauf an, wenn es zu... Nein, die Welt ist einfach so komplex. Und wenn es um schwarz oder weiß, ja oder nein,
es geht hier gar nicht. Es ist ganz einfach. Als am vergangenen Donnerstag zu den Einheitsfeiern in Schwerin überraschenderweise in der ersten Reihe Gerhard Schröder platziert wurde, seines Zeichens Altkanzler und manche würden auch sagen Kreml-Lobbyist, da sehen wir das Foto, nur 4 Plätze entfernt von Ihnen, da sieht man Sie neben Hubertus Heil, ganz außen links sitzt der Altkanzler, in der allerersten Reihe also, neben den aktuellen Regierungsmitgliedern, da dachten Sie?
Ich habe ihn erst gar nicht gesehen, deswegen ist mir das erst später aufgefallen und da habe ich geschluckt.
Warum?
Ja, wegen all dem, was Sie gerade beschrieben haben.
Ich habe ja nur gesagt, der Mann hat ihn da hingesetzt. Sie haben geschluckt und gedacht, keine gute Idee, in die erste Reihe zu setzen.
Kurze Antworten waren ja gewünscht. Ich habe geschluckt.
Dass nun die Ministerpräsidenten aus Sachsen und Brandenburg und der CDU-Politiker Vogt in einem Gastbeitrag in der FAZ einen Waffenstillstand in der Ukraine fordern, ist für Sie?
In dem Sinne verwunderlich, dass wir seit 2,5 Jahren alles dafür tun, dass wir endlich zufrieden kommen und dass erneut, ich meine, das schreiben die ja nicht zum ersten Mal, sondern zum x-ten Mal, suggeriert würde, als würde es an Europäern liegen, dass wir nicht an einem Verhandlungstisch sitzen. Deswegen habe ich gerade so deutlich gemacht, selbst wenn der Putin noch nicht mehr bereit ist zu telefonieren, frage ich mich, wie die drei Herren auf den Trichter sein können, dass man jetzt die deutsche Bundesregierung, die Europäer oder gar die Ukraine noch weiter herausfordern muss. Und das ist genau das, was ich zu Beginn meinte. Ich würde mir wünschen, und vielleicht kann ja der eine oder andere Herr mich einmal begleiten bei meinen Reisen in die Ukraine, einmal dorthin zu fahren, einmal selber zu sehen, was eigentlich dort vor Ort ist. Am Ende dieses Gastbeitrags, da sehen Sie, dass mich das schon auch stark beschäftigt. Warum beschäftigt es mich so? Weil es in diesen so schwierigen Zeiten eben diese simplen Antworten, die vermeintlich simplen Antworten uns kein Deut voranbringen. Am Ende Ihres Beitrags schreiben Sie dann sogar, man solle doch mal stärker auf die Osteuropäer hören, die Balten und die Polen. Die Balten und die Polen sind ausgerechnet diejenigen, die mich immer wieder fragen, können wir uns auf Deutschland verlassen? Es gibt mehrere Ministerpräsidenten, die sagen, man sollte die Ukraine nicht mehr unterstützen. Also selbst das geht dann in dieser, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, in dieser Debatte, die nur auf Innenpolitik fokussiert, so verloren, dass man selbst seine europäische Solidarität plötzlich in Frage stellt.
Es könnte sein, dass die mit dem BSW koalieren wollen. Und deswegen kommen wir noch zu der nächsten Frage. Hier sitzt jetzt die amtierende Außenministerin, dass Sarah Wagenknecht glaubt, über den Außenausschuss des Bundesrats Außenpolitik machen zu können. Ist in Ihren Augen?
Über den Außenausschuss?
Des Bundesrats Außenpolitik machen zu können. Weil sie glaubt, dort könnten die Ministerpräsidenten dann sich dafür einsetzen, dass bitte sehr bald keine Waffen mehr geliefert werden.
Auch Sie lade ich herzlich ein, mal gemeinsam in die Ukraine zu reisen, um dann noch mal darüber zu sprechen, ob wir wirklich einfach nur zusehen sollten, wie die nächste Rakete auf ein Kinderkrankenhaus oder auf eine Schule fällt.
Dass Sie in einem CNN-Interview gesagt haben, Sie wollten nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin antreten, weil Sie als Außenministerin angesichts der Krisen in der Welt zu eingebunden seien, ist eine schlechte oder gute Ausrede?
Ich glaube, eine gute Nachricht für die Außenpolitik und auch für mich.
Ja, hören Sie mal, Olaf Scholz hat auch ein paar Dinge zu tun, ne? Und der wird auch Wahlkampf machen können.
Ja, aber die Außenministerin, der prioritäre Job einer Außenministerin ist Außenpolitik. Der prioritäre Job eines Bundeskanzlers ist auch viel noch im Inland zu sein. Das heißt ja nicht, dass andere nicht weniger zu tun haben. Ganz im Gegenteil, der Kanzler hat die ganze Innenpolitik noch. Aber meine Aufgabe als Außenministerin, das ist ja mein Jobprofil, ist in der Welt unterwegs zu sein.
Genau, was war die Begründung dafür, dass Sie nicht noch mal als Kanzlerkandidatin antreten? Und da haben wir uns ein bisschen gewundert, weil Sie hätten auch einfach ehrlicherweise sagen können, ich war schon mal dran, da lief es nicht so gut. Jetzt macht das der andere.
Ja.
Gut. Das war eine kurze, ehrliche Antwort. Danke, Frau Baerbock. Bis hierhin, wir wollen jetzt intensiver, hatte ich angekündigt, sprechen über eine Krise, in der die Außenministerin tatsächlich ganz besonders engagiert ist in dieser Woche. Wir blicken in den Nahen Osten. Am Jahrestag des 7. Oktober stehen Israel und Iran am Rande eines Krieges.
Am Abend des 1. Oktober erreichen iranische Raketen Israel. Der vorläufige Höhepunkt einer Spirale der Gewalt im Nahen Osten. Rückblick. Seit dem Terrorangriff der Hamas im Oktober vergangenen Jahres feuert die Hisbollah vom Libanon aus fast täglich Raketen auf den Norden von Israel. 60.000 Bewohner mussten dort ihre Häuser verlassen. 17. September. Tausende Pager von Mitgliedern der Hisbollah im Libanon und in Syrien detonieren nahezu gleichzeitig. Laut einem Medienbericht stammen die Pager offenbar aus Israel. Nur einen Tag später explodieren in einer zweiten Welle Walkie-Talkies und andere funkgesteuerte Geräte von Hisbollah-Mitgliedern. Libanesischen Angaben zufolge wurden bei diesem Doppelschlag mindestens 39 Menschen getötet und rund 3000 weitere verletzt. Über die Jahre hat der Iran ein breites Netzwerk aus militanten Gruppen aufgebaut. Dazu gehören neben der Hisbollah im Libanon auch irantreue Milizen in Syrien und dem Irak, die Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad im Gazastreifen. Aus dem Jemen bedrohen die Houthi-Rebellen Israel. Einen direkten Konflikt mit dem Erzfeind will der Iran dadurch vermeiden. Das wollen auch große Teile der Weltgemeinschaft verhindern. Während viele westliche und arabische Länder bei den Vereinten Nationen fieberhaft über eine 21-tägige Waffenruhe verhandeln, gehen am 27. September diese Bilder um die Welt. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird bei einem Luftangriff der Israelis in Beirut getötet. Israels Ministerpräsident Netanyahu gibt sich vor den UN kämpferisch.
We'll continue degrading Hisbollah until all our objectives are made.
Die Verbündeten fordern eindringlich eine Waffenruhe.
Ich sage erneut klar, Deeskalation von allen Seiten muss das Gebot der Stunde sein.
I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now.
Allen Warnungen zum Trotz startet die israelische Armee in der Nacht zum 1. Oktober eine Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah im Südlibanon. In der Nacht darauf feuert der Iran fast 200 Raketen auf Israel.
Und genau darüber wollen wir weitersprechen mit der Bundesaußenministerin. Und ich freue mich über zwei weitere Gäste. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg ist da und der Herausgeber und Chefredakteur des Nahostmagazins Zini, Daniel Gerlach. Willkommen Ihnen beiden. Ja. Herr Steinberg, als im April der Iran Israel schon mal angriff und wir hier schon mal zusammensaßen, da haben Sie gesagt, das sei ein rein symbolischer Akt gewesen und Iran hätte nicht ernsthaft vorgehabt, Israel zu treffen. Was ist jetzt der Unterschied? Gibt es einen?
Es gibt einen Unterschied, allerdings ähnelt dieser Angriff Irans doch sehr dem vom April. Insofern, als die Iraner tatsächlich nicht den ganz großen Schaden anrichten wollten. Wir haben das an den Zahlen ablesen können. Das waren so etwa 180 Raketen, zumindest 180, die in der Luft gelandet sind. Mhm. Das war doch sehr, sehr, sehr wenig. Trotzdem gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Iraner haben im April, wenn sie überhaupt gezielt haben, dann vor allem militärische Ziele angepeilt. Das war diesmal teilweise der Fall, aber es ging auch auf die großen israelischen Städte, also vor allem auf Tel Aviv, also gezielt auf die Zivilbevölkerung. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieses Signal, das die Iraner vielleicht senden wollten, dass sie auch diesmal nicht an einem großen Krieg interessiert sind, bei den Israelis auf taube Ohren stoßen wird. Ganz einfach deshalb, weil die Iraner das ganze Land angegriffen haben, mhm. Bevölkerungszentren ganz klar auf die Zivilbevölkerung gezielt haben.
Und deshalb die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass der Krieg, den man nicht provozieren wollte, aber dass man sich womöglich doch schnell wieder darin finden könnte?
Naja, die Israelis haben ganz klar gesagt, dass sie reagieren werden, mhm. mit einem größeren Angriff als im April. Im April haben sie tatsächlich sich darauf beschränkt, die Luftabwehranlagen einer wichtigen Nukleareinrichtung in Iran zu zerstören, um damit auch das Signal zu senden, dass sie in der Lage sind, die Nuklearanlagen anzugreifen. Alles, was wir so aus Israel hören, weist darauf hin, dass der jetzige Angriff ein größerer sein wird. Wir wissen allerdings überhaupt nicht, was die Israelis vorhaben. Es gibt eine ganze Menge Optionen, die sie haben. Sie könnten militärische Einrichtungen angreifen. Sie könnten die Atomanlagen auf breiter Front oder auch einzeln angreifen. Mhm. Sie könnten aber auch einzelne Politiker töten oder auch Öleinrichtungen. Das wird mit Sicherheit alles im Detail diskutiert. Möglicherweise sind die Planungen aber auch schon abgeschlossen.
Gut, da können wir im Moment spekulieren. Wollen noch mal kurz zurückblicken und verstehen, was passiert ist, Herr Gerlach. Sowohl Teheran als auch der Libanon hatten vorher signalisiert, wenn wir uns in irgendeiner Form einigen können, dass wir zu einer Waffenruhe kommen, dann wird Iran nicht eingreifen. Und es gibt auch ein Interview sogar mit dem libanesischen Außenminister im amerikanischen Fernsehen, der sogar gesagt hat, dass sogar Hisbollah-Führer Nasrallah, kurz bevor er getötet wurde von den Israelis, zu einer Waffenruhe bereit gewesen sein soll. Hören wir mal ganz kurz rein.
Are you saying Hassan Nasrallah had agreed to a ceasefire just moments before he was assassinated?
He agreed, yes. We agreed completely, Lebanon agreed to a ceasefire, but consulting with the Hezbollah, the speaker, Mr. Berri, consulted with Hezbollah, and we informed the Americans and the French that what happened.
So,
and they told us that Mr. Netanyahu also agreed on the statement that was issued by both presidents.
Wenn das stimmt, warum hat sich Israel dann nicht auf eine Waffenruhe eingelassen und ist dann doch in den Südlibanon einmarschiert, wenn sie sogar vorher postuliert haben, dass sie mitmachen wollten?
Ich glaube, es gibt einen innenpolitischen Grund dafür, für Netanyahu, aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, man hat tatsächlich geglaubt, man verschiebt damit das Problem. Die Hezbollah hat sich ja nicht nur hier verhandlungsbereit gezeigt, sondern auch in den letzten Monaten schon. Das ist ja eine neue Situation, die wir eigentlich noch nie im Nahen Osten hatten, dass sowohl die Iraner als auch die Hezbollah sagen, unsere Feindschaft mit Israel ist zwar bestehend, aber trotzdem sind wir bereit, den Amerikanern eine konstruktive Rolle zuzuweisen. Und wir versuchen, die Amerikaner, wenn wir es schaffen, dass die Amerikaner Netanyahu dazu zwingen, entsprechend Druck ausüben, dass er den Krieg in Gaza beendet, dann sind wir bereit zu deeskalieren. Das hat es eigentlich noch nicht so gegeben. Allerdings sind diese Beteuerungen gerade seitens der Hezbollah natürlich in Israel nicht ernst genommen worden. Oder möglicherweise, man hat sich für eine taktische Finte gehalten, die das Problem verschiebt. In Israel hat sich nach meinem Eindruck, insbesondere seit dem 7. Oktober, aber nicht erst seitdem, die Haltung durchgesetzt, und zwar nicht nur bei Netanyahu, dass ein Gegner, der Israel angreifen kann, das früher oder später auch tun wird. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit und alle politischen Manöver sind letztendlich sekundär. Deswegen hat man diesen Krieg auch so vorbereitet. Deswegen sehen wir ja auch, dass im Unterschied zu dem Krieg in Gaza diese Operation im Libanon zwar sehr, sehr viele zivile Opfer kostet und mit einer enormen Rücksichtslosigkeit geführt wird, aber offensichtlich nach einem strategischen Plan, der schon in den Schubladen lag. Mhm. Und es hätte passieren können schon im vergangenen Sommer, dass die Israelis diesen Krieg führen. Sie haben es aus verschiedenen Gründen nicht getan. Es gibt natürlich noch, wie ich sagte, einen innenpolitischen Aspekt. Vielleicht können wir den zurückstellen und nachher noch.
Ich würde das gerne an die Außenministerin weitergeben, denn Sie waren ja beteiligt. Deutschland hat gemeinsam mit Franzosen, Amerikanern und einigen arabischen Staaten versucht, eine Waffenruhe von 21 Tagen zu verhandeln. Hat denn Ihr libanesischer Kollege recht, wenn er sagt, Nasrallah wollte da eigentlich mitmachen?
Es gab die Signale. Sonst hätten auch die Amerikaner das natürlich nicht so stark mit in die Öffentlichkeit getragen. Aber wir haben in den letzten 12 Monaten leider auch gesehen, dass es schon mehrfach Signale von unterschiedlichen Akteuren gegeben hat, auch mit Blick auf Waffenstillstand in Gaza, auch von der Hamas. Und dann ist einen Tag später wieder was komplett anderes passiert. Und für mich ist immer wichtig, wir sitzen hier im sicheren Berlin, selbst wenn ich manchmal da vor Ort bin. Wir wissen viele der Dinge einfach nicht komplett. Und deswegen maße ich mir auch bei all diesen schwierigen Fragen nicht an zu sagen, wir wüssten besser als andere, die vor Ort sind oder die Geheimdienste vor Ort, was die entscheidenden Situationen sind. Aber ja, wir haben uns in dieser Nacht, Donnerstag auf Freitag in New York, gemeinsam diesem Appell nicht nur auf den verständigt, sondern ihn öffentlich gemacht. Und das möchte ich einmal sagen, weil wir jetzt noch zu ganz viel Leid und weiterer Eskalation ja kommen. Das hat es so bisher noch nicht gegeben. Und auch die Frage, werde ich immer viel gefragt, auch Sie hatten sich dazu ja unterschiedlich geäußert, was bringt eigentlich diese ganze Diplomatie? Wir sind an einem Punkt, wo arabische Länder öffentlich gemeinsam mit Amerikanern, Deutschen, Franzosen erklären, wir wollen für die Sicherheit Israels einstehen und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Und in dieser Dimension hat es das noch nicht gegeben. Leider hat es bisher noch nicht den Frieden geschafft. Aber das ist was, wo wir, glaube ich, darauf immer wieder aufbauen müssen, daran zurückdenken
müssen. Frage ist nur, was bringt es, wenn Israel diesen Plan sabotiert, könnte man ja sogar zugespitzt sagen, wenn es stimmt, was Herr Gerlach sagt, dass die einen Plan haben und einfach nur postuliert haben, sie wollen an der Waffenruhe mitarbeiten und eigentlich klar war, sie werden danach Nasrallah töten und dann auch in den Südlibanon einmarschieren.
Wir dürfen auch jetzt wieder, weil alles so differenziert ist, jetzt die unterschiedlichen Facetten müssen wir, glaube ich, schon noch mal parallel. Ich teile das, was beide Herren gesagt hatten, mit Blick auf, was ist die Denke vielleicht vor Ort gewesen. Zugleich hat es weiterhin den Angriff der Hisbollah aus dem Libanon gegeben. Wir haben jetzt auch den libanesischen Außenminister hier eingeblendet gesehen. Auch da sind die Details sehr interessant. Erst sagt er, Nasrallah hätte zugestimmt. Dann sagt er, wir als Regierung. Das ist ja aber keine Regierung wie hier in Deutschland, sondern eigentlich gibt es de facto von dem Durchgriff, was Sie derzeit haben, auch mit Blick auf, Sie haben Ihre eigene Armee und dann gibt es die Hisbollah parallel.
Entschuldigung, hat das ja doch sehr konkret dann nochmal erklärt, wer mit wem gesprochen hat. Also er hat Nabih Berri, einen bedeutenden schiitischen Politiker, angesprochen, hat gesagt, der hat mit Nasrallah gesprochen. Also das ist jetzt nicht im vollkommen zusammenfantasiert, sondern hat schon relativ klar gesagt, man kann daran zweifeln, ob das stimmt oder nicht. Aber er hat auf jeden Fall deutlich gemacht, wer mit wem gesprochen hat.
Ja, nur deswegen, ich möchte einmal deutlich machen, dass Israel nicht einfach gesagt hat, ach ja, machen wir jetzt mal, gucken wir, was passiert. Sondern seit 12 Monaten wird versucht, auch von uns, auf diplomatischen Wege die Hisbollah dazu zu bekommen, dass sie hinter den sogenannten Litani-Fluss zurückkehren. Das wäre dann diese Pufferzone. Mhm. Und diese Pufferzone sind die Israelis, ist die IDF jetzt reingegangen, weil im Norden Israels 60.000 bis 80.000 Menschen seit einem Jahr nicht in ihren Häusern sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso im Süden Libanons, und das ist wieder mein Appell, der Blick auf beide Seiten, hatten wir eine ähnliche Situation, dass Menschen immer wieder in ihren Dörfern nicht sicher waren und jetzt in dieser Situation auch Tausende aus der Region geflohen sind. Und deswegen wollen wir in diesem Moment weiter daran arbeiten, dass wir zu einer Situation kommen, wo es zumindest erstmal eine Feuerpause gibt, um das Leid in der Region nicht noch weiter zu einer Eskalation zu bringen.
Wie sehen Sie das, Herr Steinberg? Man könnte es ja auch mal andersrum sehen. Sie haben es mit angesprochen, dass nämlich die Hisbollah die kriminelle Vereinigung ist und terroristische Vereinigung, die allein in den letzten 12 Monaten an die 9.000 Raketen auf Israel hat fliegen lassen und Israel zu Recht sagt, nee, wir wollen doch mit denen keinen Frieden, wir müssen die eliminieren.
Zunächst mal vielleicht zu den Vorgängen da rund um die Tötung von Generalsekretär Nasrallah. Nach allem, was ich da heute gelesen habe, gab es tatsächlich eine Übereinkunft. Amerikanische, französische Diplomaten waren der Überzeugung, dass einerseits die Hisbollah zugesagt hat, wir möchten das, und auf der anderen Seite auch die Regierung Netanyahu. Und sie waren dann doch sehr, sehr erstaunt, als Netanyahu vor die UNO-Generalversammlung trat und eine sehr, sehr kriegerische Rede gehalten hat. Kurz danach wurde Nasrallah getötet. Ich frage mich allerdings in der Situation, was haben denn Amerikaner, Franzosen und andere erwartet nach dieser Vorgeschichte zunächst einmal? Und wenn man auch ein paar Jahre zurückgeht, die Israelis haben immer ganz klar gesagt, seit Jahren, mindestens seit 2010, dass die größte Gefahr für die nationale Sicherheit des Landes die Hisbollah ist. Jetzt hatten sie die Hisbollah in einer Position der Schwäche. Es gab die Attacken mit den Pagern, bei denen die militärische Kommunikation der Organisation ganz weitgehend ausgeschaltet war. Sie haben die beiden wichtigsten Militärchefs getötet. Viele Militärs im gesamten Land getötet. Sie haben Raketen außer Gefecht gesetzt. Und in der Situation wurde nun von ihnen gefordert, 21 Tage Waffenruhe, damit, und jetzt paraphrasiere ich jetzt mal das Denken der israelischen Regierung, damit die Hisbollah Zeit hat, ihre Reihen wieder zu schließen, sich zu reorganisieren. Ich glaube schon, dass die israelische Regierung ganz schlicht gelogen hat. Die haben ganz klar gesagt, wir sind auch bereit, diesen Waffenstillstand mitzuschließen, und haben gleichzeitig die Planungen fortgesetzt. Andererseits frage ich mich, wie naiv ist denn westliche Diplomatie, dass sie in der Situation glaubt, dass die Israelis das aufgeben. Wir kennen die doch. Wir wissen, wie die Krieg führen.
Und auch vor dem Hintergrund, Entschuldigung, dass Netanyahu in den letzten Monaten auch in Gaza immer wieder, und das ist nicht meine Analyse, sondern das sind israelische Geheimdienstler, Sicherheitsexperten, Medienleute, die sich gut auskennen, die sagen, jedes Mal, wenn wir nah dran waren an einem Deal, dann hat entweder die Hamas oder aber Netanyahu oder beide den Deal sabotiert kurz vorher. Also insofern, wenn man das auch das Verhaltensprofil von Netanyahu sich anschaut und schaut, was er gewinnen kann innenpolitisch gerade, dann gebe ich Herrn Steinberg das recht, dann war das tatsächlich...
Das ist nicht wirklich überraschend, ne? weil Sie aber, wie Frau Baerbock geschildert hat, da so nah dran waren und das auch eine Formation war, die neu war in der Konstellation. Waren Sie vielleicht, das mutmaße ich jetzt, auch ein bisschen enttäuscht und haben einen Satz gesagt, der Ihnen viel Kritik eingebracht hat? Die nach der Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah drohe die Destabilisierung des gesamten Libanons. Und das sei in keiner Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Daraufhin postete auf X der Sprecher der israelischen Armee, die Eliminierung Nasrallahs ist zu 100% im Interesse der Israelis, Frau Baerbock. Haben Sie sich einfach nur missverständlich ausgedrückt?
Ich weiß nicht, wer die Sendung ganz gesehen hat. Und das ist aber schon das Problem mit Tweets. Das, was Sie zitieren, ist sozusagen die Quintessenz des Berichts aus Berlins. Ich habe deutlich gemacht, die Destabilisierung des Libanons, die komplette Destabilisierung des Libanons, ist nicht im Sicherheitsinteresse Israels.
Und genau auch nicht in unserem Sicherheitsinteresse.
Auch nicht in unserem Sicherheitsinteresse. Und das ist dieser zweigleisige Approach, Ansatz, den wir haben. In dem Interview habe ich genauso deutlich gemacht, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung und aus meiner Sicht auch eine Pflicht, gegen Hisbollah-Terroristen vorzugehen. Die haben ja nonstop, ich habe ja gerade die 80.000 in der Region angesprochen, Raketen draufgesetzt. Und zugleich, sonst hätten wir ja nicht den Appell in New York gemacht, mit Blick auf die Feuerpause, zugleich sind wir in einer Situation, dass, und das war mein Satz, eine völlige Destabilisierung des Libanons, wenn da absolutes Chaos ist. Das sehen wir jetzt ja schon mit Blick auf Ansätze dessen, wenn Hunderttausende auf der Flucht sind. Wir haben die Schiiten, wir haben die Sunniten, wir haben die Christen dort.
Aber Nasrallah hat da ja nicht für Stabilität gesorgt.
Also nein, aber das habe ich auch überhaupt nicht gesagt. Aber das eine, also ich habe sehr, sehr deutlich gemacht, dass man gegen eine Terrororganisation auch die ganze Zeit in Gaza, in Hamas, natürlich als Selbstverteidigung, als Schutz, um diese Terroreinheiten zu zerstören, ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Zugleich gilt das humanitäre Völkerrecht, dass man in der Situation immer wieder abwägen muss, was bedeutet das? Und das ist eben auch mit Blick auf die Situation im Libanon, weswegen wir deutlich gemacht haben, das eine sind militärische Ziele, das andere ist die Frage, was passiert dann neben der militärischen Logik als Sicherheitslogik drumherum?
Genau. Und
Nasrallah, um das nochmal deutlich zu machen, ist ein Terrorist, der führt eine Terrororganisation an und zugleich leben in diesem Land eben sehr, sehr viele Menschen, Zivilisten, die immer wieder auch unter der Hisbollah selber gelitten haben.
Ich frage nur nach, weil Israel so empört reagierte auf diesen Satz. Verstehen Sie das auch als Kritik an Israel, diesen Satz von Frau Baerbock?
Ich habe ihn so verstanden, natürlich. Mhm. Und gerade diese Verbindung. Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass der Libanon ohnehin kein funktionierender Staat mehr ist. Und die Hisbollah hat nun diesen Staat mittlerweile seit, ich würde sagen, 32 Jahren, seit 1992 planmäßig von innen ausgehöhlt und gleichzeitig eben diese massive Gefahr für Israel geschaffen seit 2006. Ich verstehe, dass da die Israelis sehr, sehr unwillig reagiert haben, weil natürlich die Zerschlagung der Hisbollah oder auch nur die Schwächung, von der wir ja ausgehen müssen, die Schwächung der Hisbollah im Interesse Israels ist und natürlich auch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja nicht nur eine Organisation, die Israel bedroht hat. Die hat zuletzt 2013 einen fürchterlichen Anschlag in Burgas in Bulgarien verübt. Sie ist auch sonst eine internationale Terrororganisation. Die war bis zum 11. September 2001 auch die größte, die gefährlichste weltweit. Mit Aktivitäten in Südostasien, in Zypern, in Europa, sogar in den USA. Und vor dem Hintergrund verstehe ich, dass die Israelis da unwillig reagiert haben. Und ich muss gestehen, ich habe es auch nicht verstanden.
Vielleicht reden wir über ein Detail, aber doch ein wichtiges Detail. Mir ist diese rhetorische Figur nämlich öfter aufgefallen, bei Vertretern der Bundesregierung in den letzten Monaten, dass man sagt, na ja, wir üben diese Kritik nur, weil wir ja uns um die israelischen Sicherheitsinteressen sorgen. Ich denke, was im Interesse Israels ist, sicherheitstechnisch, da gibt es in Israel große Debatten drüber. Und im Zweifelsfall können das die Israelis selber für sich entscheiden. Das ist für mich aber nicht der Punkt. Ich glaube, es ist in solchen Situationen Zeit, mal zu sagen, was ist denn mit dem Sicherheitsinteresse der anderen Menschen? Was ist denn mit den Libanesen, deren Vororte im Süden von Beirut, und zwar nicht nur Hisbollah, massenhaft zerstört werden, die zu Hunderttausenden jetzt an den Stränden und sonst wo kampieren? Was ist mit den Sicherheitsinteressen der Palästinenser in Gaza? Es ist ja kein Fußballspiel, wo man sich entscheiden muss für eine Seite, wenn man das betrachtet. Aber ich glaube, dieser Versuch, aus einer gewissen Schüchternheit oder so einem Reflex heraus immer zu sagen, naja, wir üben diese Kritik ja nur, weil wir uns um eure Interessen sorgen, die kommt weder in Israel noch der arabischen Welt an. Ich glaube, es gibt Punkte, wo man sagen muss, das ist nicht in Ordnung. Das ist völkerrechtlich nicht in Ordnung, das ist moralisch nicht in Ordnung und es ist auch nicht in unserem Interesse. Und ich glaube, diese Diskussion kann man mit Israelis führen, ohne dass man deswegen anti-israelisch wäre oder dass jemand meint, die israelischen Interessen würden sekundär betrachtet. Ich habe das Gefühl, es ist auch kein Empathiewettbewerb, aber die legitimen Sicherheitsinteressen, nicht der Hisbollah, sondern der Menschen im Libanon, in Gaza, in der Westbank und in anderen Teilen der Region, die werden argumentativ in die zweite Reihe gestellt. Und das merken die Menschen in der Region. Und das merken auch ihre Kollegen. Ich meine, wir haben alle verfolgt, was der jordanische Außenminister, den Sie, glaube ich, ganz gut kennen, der Sie jedenfalls sehr vertraulich angesprochen hat, Ihnen da gesagt hat neulich, als Sie ihn besucht haben. Man merkt, dass diese Haltung, diese deutsche Haltung da nicht wirklich konsequent ist und manchmal auch nicht glaubwürdig.
Der jordanische Außenminister, da Sie ihn gerade ansprechen, können wir uns kurz mal angucken. Der hat nämlich, als Sie neben ihm standen, Ihnen erzählen wollen, was er von Deutschland erwartet, wie sich Deutschland in dieser Region positioniert.
Supporting this Israeli government is not supporting Israel. On the contrary, supporting Israel means standing up to what Israel is doing in terms of violating international law, in terms of violating humanitarian international law, in terms of pushing towards escalation, in terms of killing innocent people. The Palestinians are the biggest victims of this aggression. But the credibility of international law is also a victim. The standing, and I have to be very, very honest, if I may, Annalena, the standing of countries like Germany in the region is also a victim.
Frau Baerbock, wie schwierig ist es, als Deutschland in dieser Region aufzutreten? Wie viel Misstrauen schlägt Ihnen da entgegen?
Es ist nicht einfach, aber das ist auch wieder mein Anspruch. Es geht ja nicht darum, das Gefällige zu tun oder das Bequemige zu tun, sondern aus meiner Sicht das Richtige zu tun. Und das, ich meine, hier kommen ja auch schon die unterschiedlichen Nuancen ein bisschen mit auf den Tisch von uns allen. In so einer Situation das Richtige zu tun, das erfordert zunächst einmal aus meiner Sicht beide Perspektiven oder die vielen Perspektiven einzunehmen. Und dann zu entscheiden, und wie können wir in der Situation verantwortungsvoll handeln. Verantwortungsvoll erstens mit Blick auf die Sicherheit des Staates Israels. Und das ist sozusagen, ja, was er sagt, teile ich am Anfang sehr. Es geht nicht um die Sicherheit einer Regierung, eines einzelnen Ministerpräsidenten oder von Ministern, sondern es geht um die Sicherheit des Staates Israel, seiner Menschen und auch auf Generationen. Und deswegen, was Sie gerade gesagt haben, ja, aber warum habe ich angesprochen mit Blick auf die Situation im Libanon? Weil aus meiner Sicht für Israel und zukünftige Generationen ist schon essentiell ist, wie der Libanon in Zukunft aufgestellt ist, ob andere Regionen in Sicherheit leben. Der zweite Punkt, und das ist für mich kein Widerspruch, ist das humanitäre Völkerrecht, Herr Gerlach, genau wie Sie angesprochen haben. Deswegen haben wir immer wieder, ich persönlich vor Ort, deutlich gemacht, humanitäres Völkerrecht bedeutet, dass wir humanitäre Hilfe nach Gaza bringen müssen. Und das gab es viel Kritik auch für vor Ort, weil gefragt wurde, macht ihr eigentlich so viel? Und ich immer wieder erklärt habe, Deutschland ist der größte oder zweitgrößte Geber von UNRWA vor Ort. Hier in Deutschland gab es die Aufforderung auch an mich als Außenministerin, dass wir die Palästinenser nicht mehr unterstützen. Ich habe deutlich gemacht, das können wir nicht. Unsere Verpflichtung ist, dass wir in so einer Situation humanitäre Hilfe leisten.
Also an Ihrer Koalitionspartner, der früher mal über außenpolitische Kompetenz verfügt hat, glaube ich, auf dem Parteitag beschlossen, dass man die UNRWA auflösen solle, eine Organisation, die ein Mandat der UN-Generalversammlung seit 1947 hat. Also ich beneide Sie nicht um diese außenpolitischen Querschüsse, die da kommen, aber ich frage mich trotzdem, ob der Bundeskanzler, Sie haben ja eben im ersten Teil der Sendung über die Kompetenzen des Bundeskanzlers und der Außenministerin gesprochen. Ich frage mich schon, ob Sie da irgendwie in der Regierung einen Rückhalt haben. Ich habe den Eindruck, der Bundeskanzler, der äußert sich ja auch zu anderen Themen nicht, wenn er nicht muss. Aber dieses Thema scheint ihn absolut nicht zu interessieren. Also dass die 40.000 Toten in Gaza, die jetzige Situation im Libanon, abgesehen von den israelischen legitimen Sicherheitsinteressen, scheint dieser Konflikt für ihn nicht zu existieren.
Nein, der Bundeskanzler war selber vor Ort. Auch hier gilt, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns doch nicht duplizieren, sondern deswegen war ich so oft in der Region. 11-mal in der Region, 9-mal vor Ort in Israel. Auch an der Grenze zu Gaza, um mir das genau anzuschauen. Und zwar stellvertretend für diese Bundesregierung, auch stellvertretend für alle, um dann deutlich zu machen und auch in meinem Kabinett dafür zu werben, zu sagen, wir können in so einer Situation, sind wir auch dafür verantwortlich, ob es weiter Wasser, ob es weiter Lebensmittel gibt. In so einer Situation dann auch im Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Und ich glaube, das heißt tiefe Freundschaft. Wenn man in schwierigen Situationen ehrlich miteinander umgeht und nicht dann Dinge nicht anspricht. Und Ziel der Hamas...
Es gab, glaube ich, mal die Situation mit ihm, als er gesagt habe, in Gaza gäbe es keinen Hunger und sie ihm dann widersprochen haben. Und da haben sie sich, weil sie gerade gesagt haben, unter Freunden, da hat er sie gehörig angeschrien, oder?
Ja, das Gespräch ging 1,5 Stunden, da gab es auch andere Elemente. Aber genau in so einem Moment nicht zu schweigen, sondern deutlich zu machen. Also erstens, ich war selber an der Grenze. Ich habe Familien gesehen, die gerade aus Gaza rausgekommen sind. Da ist wieder wichtig, selber vor Ort gewesen zu sein. Nämlich dann nicht, was dann behauptet wird, zu sagen, das stimmt alles nicht. Und der zweite Punkt, dann auch als tiefer Freund des israelischen Staates, seiner Menschen deutlich zu machen. Es ist für die Menschen in Gaza essentiell. Es ist für unser Einstehen fürs Völkerrecht. Da kann man sich ja nicht Rosinen rauspucken. Und der dritte Punkt, der ist mir noch mal wichtig. Ziel der Hamas und des Irans, der dahinter steht, und auch der Hisbollah, 7. Oktober, 8. Oktober, war nicht nur dieser furchtbare Angriff, sondern die Beziehung zu seinen Nachbarn zu zerstören, Israel völlig zu isolieren. Und da hatte ich von Beginn an deutlich gemacht, unsere Verantwortung ist, auch mit Blick auf deutsche Staatsräson, dass dieses Drehbuch des Terrors nicht aufgeht. Und in Momenten, wo wir das Gefühl haben, dass dieses Drehbuch aufgeht, nämlich zum Beispiel, indem zu wenig humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt, es immer wieder die Vorwürfe gibt und in manchen Bereichen auch zu Recht die Vorwürfe gegeben habe, die habe ich auch formuliert, dass mehr humanitäre Hilfe reinkommen, dann deutlich zu machen, wir als enger Freund Israels und als enger Freund der Palästinenser fühlen uns für beides verantwortlich.
Ihr enger Freund Emmanuel Macron
hat jetzt
um die Sicherheit, weil er sich um die Sicherheit der Menschen in Gaza sorgt, ein Waffenembargo gefordert für all die Waffen, die in Gaza ankommen. Netanyahu hat darauf sehr erbost reagiert, hat gesagt, shame on you, das ist Schande. Verstehen Sie seine Reaktion oder...
Man sieht auch hier, Sie hatten ja vorhin auch die Reaktion von Israel, dass in dieser Situation natürlich die Spannung sehr, sehr hoch ist mit Blick auf die Waffenlieferung. Auch die Frage hat sich ja an uns gestellt. Und auch da habe ich immer wieder deutlich gemacht, wir als ein Land nochmal verantwortlich für die größten Menschheitsverbrechen. Aber damit, daraus ist ja auch hervorgegangen, die Stärke des Völkerrechts, die Frage von dem Internationalen Strafgerichtshof, weswegen wir deutlich gemacht haben, auch mit Blick auf Waffenlieferungen aus Deutschland, es kann und darf zu keinem Einsatz, der völkerrechtswidrig ist, kommen, auch nicht mit Blick auf Gaza.
Frau Ministerin, ich meine es wirklich konstruktiv, aber ich glaube, wir müssen schon sehr ehrlich sein. Es gibt einen Unterschied zwischen über Politik reden und was man fordert und sich zuzuhören und tatsächlich Forderungen auch durchsetzen zu können. Ich meine, das muss ich Sie nicht belehren. Sie wissen das besser als wir alle hier am Tisch und Sie wissen auch Dinge, die wir nicht wissen und haben einen. Deswegen bin ich als Experte auch immer relativ vorsichtig, Politikratschläge zu geben, weil wir können analysieren, aber wir können natürlich bestimmte Dinge auch nicht betrachten. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass in den letzten Monaten da einfach nicht viel Kraft auf die Straße gekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass man tatsächlich denkt, dadurch, dass man sich zuhört, dass man sich respektvoll begegnet, unter Freunden oder wie auch immer, der Öffentlichkeit gegenüber den Eindruck erweckt, als würde man tatsächlich Ziele erreichen. Und ich weiß nicht, Herr Sternberg und ich haben da, glaube ich, eine ähnliche Situation. Wir sind viel in der Region unterwegs. Und wir wollen ja gerne auch als Deutsche den Menschen in der Region die Erfolge der deutschen Außenpolitik bei aller kritischen Distanz irgendwie verkaufen. Und sagen, schaut mal, die Position der Deutschen, die ist die und die und das ist passiert. Ich sehe meine Rolle auch darin, dass ich in der arabischen Welt auch die Verständnis für die Position Israels wecke. Genau wie wenn ich mit Iranern spreche oder mit den und dann umgekehrt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir gehen die Argumente aus, wirklich Erfolgsmeldungen hier zu liefern und zu sagen, schaut mal, Das hat Deutschland hier im Nahen Osten erreicht.
Ich würde gerne Herrn Steinbrück noch dazu holen. Welche Rolle kann Deutschland überhaupt spielen? Wir sind am Vorabend des Jahrestags des 7. Oktober. Und wenn es auch um das Abkommen der Geiseln geht, die Freilassung der restlichen Geiseln, da hat sich Deutschland ja auch sehr engagiert, hat sich ja dann auch wenig getan am Ende.
Wir haben es jetzt gerade bei der Debatte über den Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel gesehen, dass selbst wenn die Amerikaner hinter einem solchen Projekt stehen, die Israelis im Zweifelsfall sich nicht drum kümmern. Benjamin Netanyahu, der wartet auf die US-Wahl. Und wenn er noch nicht einmal auf diese doch mit Nachdruck formulierten Wünsche der Regierung Biden reagiert, wieso sollte er dann auf Deutschland reagieren oder auf Europa? Deswegen habe ich da, fast so ein bisschen Mitleid mit europäischen Politikern, weil ja noch einmal hinzukommt, dass sie nicht von den Israelis nicht ernst genommen werden, ganz einfach deshalb, weil sie eben keine Sicherheitspolitik betreiben. Mhm. Wenn man es allerdings dann insgesamt noch mal etwas analytischer sieht, dann ist ja auffällig, dass deutsche Außenpolitik in den letzten 10 Jahren enorm an Einfluss verloren hat. Deutsche und europäische Außenpolitik. Und das liegt an ganz, 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 ganz vielen Dingen. Das liegt daran, dass die Briten weg sind. Die waren in der internationalen Sicherheitspolitik ein Erwachsener im Raum.
Die haben vor allem ausgeglichen zwischen den osteuropäischen Staaten, den Deutschen, den Franzosen. Da war die Rolle der Briten ganz wichtig als Brücke in der EU, klar.
Ja. Dazu kommt, dass die Europäer uneinig sind in ganz vielen wichtigen Fragen. Wir haben das in Libyen gesehen, wo Italien und Frankreich unterschiedliche Seiten im Konflikt unterstützt haben. Und da kommt dann eben drittens hinzu, dass Deutschland, gerade wenn es um Sicherheitspolitik geht, einfach kein Akteur ist. Und alles, was wir in der Region sehen, ist Sicherheitspolitik. Alle Politiker dort, egal ob wir sie mögen oder nicht, also ob es Netanyahu ist, nicht mögen, ganz mögen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, oder auch in Saudi-Arabien oder in anderen Ländern, die sehen die Region vor allem als ein sicherheitspolitisches Problem. Und da hat Deutschland nichts beizutragen, ganz einfach nichts. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen was dran
was,
tun.
Was kann man denn dran tun?
Naja, zunächst einmal das Eigengewicht stärken. Die Partner, oder was heißt die Partner, selbst unsere Alliierten, haben ja große Probleme mit uns. Wir diskutieren in einem Moment, in dem Israel sich verteidigt gegen die Hamas, gegen die Hisbollah, über Waffenlieferungen. Wir haben das auch bei Saudi-Arabien in der Vergangenheit getan. Was viele, viele Verbündete von uns erwarten, ist zunächst einmal ein Konzept für die Region. Da müssen wir uns fragen, was wir wollen. Was sind denn unsere Prioritäten? Viele würden jetzt sagen, ja, Frieden in der Region. Ich würde sagen, iranische Expansion stoppen und klären, wie wir mit dem Nuklearprogramm umgehen.
Ich glaube, die ganz großen Prioritäten sind Migrationsfragen. Und jetzt schauen wir uns bitte mal an, Netanyahu, der ja nun frenetisch gefeiert wird von vielen Rechten in Europa, was das für die Migration nach Europa bedeutet, was gerade im Libanon passiert, was in Gaza passiert. Der Migrationsdruck, der durch diese Politik erhöht wird. Und ich möchte damit nicht sagen, dass die Europäer notwendigerweise den besseren Krieg geführt hätten. Das überhaupt nicht. Also moralische Überhöhung findet hier nicht statt. Aber dieser Migrationsdruck, der durch die unglaubliche Zerstörung geschaffen wird, der wird auch auf Europa sich auswirken. Interessanterweise ist bei dieser Thematik, sobald es um den Nahostkonflikt geht, reden wir über Sicherheitspolitik, aber wir reden nicht mehr über Migrationsfragen. In allen anderen Konflikten, in allen anderen Kriegen kommt das vor. Warum? Weil die Leute aus Gaza oder aus dem Libanon gerade nicht rauskommen?
Ja, aber bevor wir vielleicht zur Migration kommen,
würde ich Sie gerne fragen, wie ohnmächtig Sie davor stehen. Wir haben gerade die Analyse gehört von Herrn Steinbrück. Sie waren, ich glaube, allein in den letzten 12 Monaten 11-mal in Nahost, allein 9-mal in Israel. Was haben Sie geglaubt, erreichen zu können?
Also Außenpolitik ist ja kein, man hat einen Zauberstab und dann zaubert man mal den Frieden vorbei, sondern man muss immer mit Realpolitik umgehen, mit der realen Welt umgehen, wie sie vor Ort ist. Und da habe ich als deutsche Außenministerin nach dem 7. Oktober schon eine andere Weiche gestellt, als wir das vorher hatten, nämlich deutlich zu machen, wir wollen vor Ort aktiv sein und eben nicht nur zu sagen, bitte kommt jetzt alles mal zum Frieden, aber das können wir nur, da darf man sich ja als Bundesrepublik nicht selbst überschätzen, weil jetzt gesagt wurde, Deutschland müsste mal nur im Zusammenspiel mit anderen Partnern. Deutschland alleine wird da nichts erreichen, auch die Amerikaner alleine können dort vor Ort gar nichts erreichen, sondern deswegen war der wichtige erste strategische Schritt für uns Und das hat am Abend der Münchner Sicherheitskonferenz in München auf meine Einladung stattgefunden, dass nämlich die Schlüsselstaaten, die enge Freunde Israels sind und wir auch der Palästinenser, die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland mit Schlüsselstaaten aus der arabischen Welt zusammenkommen, weil nur gemeinsam können wir überhaupt was erreichen. Kein Land alleine wird das schaffen. Und das klingt irgendwie so einfach. Aber nochmal, das hat es in der Dimension dazu noch nie gegeben. Das musste auch alles geheim bleiben, weil die arabischen Länder sich eben nicht an einen Tisch öffentlich setzen wollten. Und natürlich kann man sagen, bis heute ist der Frieden nicht erreicht. Aber in diesen Momenten war dann auch realpolitische Außenpolitik, Schlimmeres zu verhindern. Wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo mit Blick auf Iran Schlimmeres droht. Aber dass zum Beispiel im April, als die Angriffe des Irans kamen, auch arabische Länder, die sind jetzt ja Presse bekannt, sonst dürfte ich nicht sagen, aber Saudi-Arabien und Jordanien, mit Drohnen abgefangen haben. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das basiert darauf, dass es ein Vertrauen gab. Und deswegen sind Pressekonferenzen auch nicht mit dem Vertrauen hinter den Kulissen zu vergleichen. Ein Vertrauen gab, deutlich zu sagen, okay, die Amerikaner, aber gerade auch die Deutschen, die stehen auch für unsere Sicherheitsinteressen als Jordanier, auch als Palästinenser und auch als Golfstaaten mit ein. Und das ist eben was, da muss man Vertrauen bauen. Das funktioniert nicht mit dem Fingerschnips. Das ist der wichtige Teil, den Deutschland leisten kann. Und auch Entschuldigung, aber weil hier so viele Dinge gesagt worden sind. Mit den Waffenlieferungen in Diskussion. Wir hatten die Positionierung der Briten, wir haben sie jetzt der Franzosen. Auch da ist es nicht, dass andere europäische Länder sagen, ach, wir müssen nicht reflektieren, wie werden die Waffen eingesetzt, sondern auch das ist ziemlich analog zwischen den Schlüsselstaaten Europas und auch mit Blick auf die Amerikaner.
Frau Baerbock, die Jessie Wellmer von den Tagesthemen wartet schon, weil wir aber am Vorabend des Jahrestags des 7. Oktober stehen. Haben Sie noch Hoffnung, dass die restlichen Geiseln freigelassen werden können? Gibt es noch ein Interesse, Netanyahu, die Geiseln wirklich freizulassen an einem Abkommen?
Ich werde nicht aufgeben und auch viele andere, bis die Geiseln, und manche sind bereits tot, das wissen wir, auch die Leichen aller Geiseln zurückkommen können. Und das ist genau mein Punkt, jetzt zu resignieren, würde genau das Ziel der Terroristen sein, dass das Drehbuch des Terrors aufgeht. Und selbst wenn wir erst über 100 rausbekommen haben, für jede einzelne Geisel weiter zu kämpfen, in schwierigen diplomatischen Gesprächen, mit schwierigen Akteuren, das ist aus meiner Sicht unsere internationale, aber auch unsere deutsche Verpflichtung.
Ganz kurz, gibt es noch ein Interesse bei Benjamin Netanyahu an einem Abkommen, dass die Geiseln freikommen?
Natürlich gibt es ein Interesse, dass die Geiseln freikommen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Netanyahu bereit ist, dafür einen politischen Preis zu bezahlen. Dieses Thema ist für ihn ein sehr unangenehmes und keins, wo er erfolgreich mit war, im Gegenzug zum Krieg im Libanon oder der Auseinandersetzung mit Iran, wo er wirklich Erfolge verzeichnen kann und wo er auch innenpolitischen Rückhalt hat. Das Thema Geiseln ist für ihn ein unangenehmes und wer berichtet noch über die Proteste und über das Thema Geisel momentan? Selbst in Israel ist diese Diskussion gerade ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Mhm. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Vielleicht weiß Netanyahu, mit Sicherheit weiß er etwas, was wir hier nicht wissen. Vielleicht über das Schicksal der Geiseln oder über die Verhältnisse in Gaza. Aber derzeit stehen nach meinem Eindruck die Zeichen auf Konfrontation. Und auch die Vermittler, die bisher sich da tapfer eingesetzt haben, auch zum Teil natürlich aus eigenem Interesse, scheinen sich da mittlerweile zurückgezogen zu haben.
Und dennoch hoffen wir im Sinne der Angehörigen, dass die Geiseln noch freikommen, wenn sie denn leben. Ich danke Ihnen für die Diskussion an dieser Stelle, Ihnen hier im Publikum auch für Ihr Interesse und gebe direkt ab zu Jessie Wellmer, zu den Tagesthemen. Und Jessie, er macht heute keine normale Sendung aus dem Studio, ihr sendet live aus Tel Aviv.